Ja, heute ist unser Stargast, kann man schon fast sagen, also unsere Stargastautorin, die meisten Klicks im letzten Monat zu Gast. Hallo Dana, es freut uns sehr, dass du uns beehrst und natürlich wollen wir als allererstes mit dir über deinen tollen Impfstoffartikel sprechen, den du netterweise auf unserem Blog publiziert hast sozusagen, auch wenn wir noch keine Impact Points haben, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Und es gibt ganz, ganz viel zu sagen zur mRNA-Impfung. Vorweg möchte ich schieben, es geht natürlich um den Pfizer-BioNTech-Impfstoff, weil der zum Zeitpunkt des Verfassens des Artikels der einzige Impfstoff war, den es in Deutschland verimpft wurde, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, wollen wir einfach mal anfangen, Torben?
Ich
Was wäre
bin
der erste
bereit.
Punkt?
Ja, erstmal hast du sehr schön dargelegt und kannst das vielleicht nochmal für die Zuhörer erklären. Was ist denn der Unterschied zwischen Impfreaktion, Impfkomplikation und Impfschaden?
Ja, ganz kurz bevor ich da einhake, würde ich noch ganz kurz sagen, dass ich prinzipiell nicht Virologin bin. Also für alle Zuhörer natürlich das nochmal vorweg. Ich bin Assistenzärztin in der Anästhesie in Marburg. Da geht es mir einfach nochmal drum. Ich habe das für mich irgendwie zusammengeschrieben und wollte das gerne allen zur Verfügung stellen und durfte das netterweise bei euch veröffentlichen. Das wollte ich nur einmal kurz vorweg sagen. Also jetzt zu deiner Frage. Unterschied Impfreaktion, Impfkomplikation, Impfschaden. Da habe ich die Infos vom RKI genommen. Da geht es eigentlich primär darum, dass eine Impfreaktion erstmal die Reaktion des Körpers auf die Impfung ist. Also prinzipiell was ganz Normales, was jetzt auch viele Kollegen, die ich jetzt auch so gesprochen habe, schon erzählt haben, gerade nach der zweiten Impfung, dass man einfach so eine gewisse körperliche Reaktion hat. Also das Immunsystem setzt sich mit der Impfung auseinander. Man hat eine Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Einstichstelle und gegebenenfalls auch eine leichte systemische Reaktion wie Fieber oder Kopf-Gliederschmerzen. Das wäre so primär erstmal die Impfreaktion. Dann gibt es Impfkomplikationen. Das sind schwerwiegendere, unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen. Die sind insgesamt schon sehr selten und werden vor allen Dingen schon bei dem Verdacht auf diese Impfkomplikation von dem behandelnden Arzt sofort auch gemeldet an das Gesundheitsamt und das Paul-Ehrlich-Institut wird dann diese ganzen Daten einmal sammeln und verwerten. Genau, und dann gibt es den Impfschaden. Das sind wirklich gesundheitliche und wirtschaftliche Schädigungen, die durch die Impfung entstehen. Auch die sind generell bei Impfungen sehr, sehr selten. So, da erstmal so die Unterscheidung.
Und jetzt gibt es
Ja.
ja eine ganze Menge spezielle Fragen zur Impfung, die sowohl in der Impfgegnerszene, aber nicht nur in der Impfgegnerszene, sondern auch so in der Allgemeinbevölkerung kursieren. Und du hast dir die Arbeit gemacht, so die häufigsten Fragen einmal aufzuschreiben, beziehungsweise die Antworten und die Fragen aufzuschreiben. Und ich möchte gleich mal mit der wahrscheinlich mit am häufigst gestellten Frage starten. Und zwar, ist es richtig, dass wenn ich mich gegen SARS-CoV-2 impfen lasse, dass ich hinterher keine Kinder mehr zeugen bzw. empfangen kann?
Ja, da waren wirklich relativ viele Leute sehr verunsichert, vor allen Dingen junge Frauen. Und ich bin selber 29, also im gebärfähigen Alter und kann mit für mich ziemlich großer Sicherheit sagen, dass ich keine Angst vor dieser Schwierigkeit habe. Also erstmal, um deine Frage zu beantworten, nein, das ist nicht korrekt. Es ist im
Gott
Endeffekt
sei
die
Dank, jetzt bin ich
Grundlage.
beruhigt.
Ja, die Grundlage dieser These ist eine Ähnlichkeit von Aminosäuren. Und zwar, das ist ein Wort, was ich schwierig aussprechen kann, Synzytin 1, Synzytin. So, jetzt Synzytin 1 und dem Spike-Protein. Diese Ähnlichkeit wird da irgendwie angenommen. Und dieses Synzytin 1 ist für die Plazentabildung wichtig, also für den Mutterkuchen. Und da heißt es, dass die Impfung dazu ja anregt, den Körper im Endeffekt Antikörper zu bilden. Und diese Antikörper würden dann auch gegen das Synzytin 1 wirken und dementsprechend die Plazentabildung in irgendeiner Form nicht mehr möglich machen, beziehungsweise dagegen wirken. Und das ist einfach schlichtweg nicht der Fall. Man hat in einer Aminosäurensequenzierung einfach gesehen, das machen Biochemiker zum Beispiel, dass da natürlich auch einzelne Aminosäuren gleich sind an den unterschiedlichen Stellen. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir zwei Seiten in einem Buch haben und auf der Seite 5 und auf der Seite 6 steht jeweils an Stelle 123 ein A und an Stelle 127 ein E, dann sagen wir ja trotzdem nicht, dass die Seiten beide gleich sind. Also ich denke, so ist das relativ bildlich veranschaulicht, hoffentlich. Ist damit deine Frage beantwortet?
Ja, Gott sei Dank. Also das beruhigt mich total und es ist sehr ausführlich sozusagen. Wunderbar. So
Wunderbar.
genau hätte ich es gar nicht wissen wollen, aber wir wollen ja auch die
Sorry.
Kann die Allgemeinheit überzeugen, die sich jetzt auch dann mit Aminosäuren und Ähnlichkeiten von Spike-Proteinen und Basenpaaren auskennt. Das finde ich super. Nein, ich bin ganz beruhigt, dass da keinerlei Gefahr besteht und ich mich jetzt hemmungslos weiter vermehren kann.
Genau. Zusätzlich würde man ja auch dann eine Schwangerschaft nach Covid-Infektion nicht mehr erwarten, weil man dann ja auch Antikörper haben würde. Und auch das ist nochmal ein Punkt. Das hat man einfach gesehen, dass es nicht der Fall ist, dass auch nach einer durchgemachten Covid-Infektion Frauen noch schwanger geworden sind und da kein Problem jetzt mit der Plazentabildung bestand.
Das kommt so ein bisschen aus dieser Bill Gates-Nummer, dass Bill Gates irgendwie die Menschheit verkleinern will. Ich muss zugeben, ich bin stiller Mitleser in zwei so Schwurbelgruppen auf Telegram.
Uiuiui.
Und das sind schon krude Theorien, die da so ausgetauscht werden. Also wirklich unfassbar. Und genau solche Theorien werden da auch ausgetauscht oder beziehungsweise für bare Münze. Wir werden dadurch alle sterilisiert.
Und gechippt natürlich.
Und gechippt. Also die erste Impfung ist die Sterilisation und die zweite Impfung ist der Chip, habe ich gelernt. Und irgendwas hat das noch mit Luciferase zu tun. Das muss irgendein Enzym sein, was spannenderweise an den Teufel erinnert.
Aber ich bin jetzt ja extrem beruhigt, dass das erst die zweite Impfung der Chip ist, ne? Weil mein Handyempfang ist ja noch nicht besser geworden.
Aha. Ja, da musst du noch auf die zweite warten. Also meiner ist seit der zweiten Impfung super.
Ist es soweit.
Nein, das ist natürlich nur Spaß, was wir hier machen gerade. Also bitte nicht für bare Münze nehmen.
Genau, aber jetzt gehen wir wieder
weiter geht's.
Zurück ins Thema, würde ich sagen. Also jetzt wird es wieder ernsthaft. Dann ist ja was, was auch immer viel erzählt wird. Und zwar, kann die Impfung das Erbgut tatsächlich verändern? Ja oder nein?
Nein. Kann sie nicht. Im Endeffekt ist das eine mRNA, sogar eine Kopie des Spike-Proteins und dann diese mRNA, die verimpft wird. Und eine mRNA kann per Definition eben einfach wissenschaftlich nicht einfach so in den Zellkern gelangen. Das könnte man natürlich unter ganz verrückten laborchemischen Bedingungen in irgendeiner Form erzwingen. Das passiert aber im Körper eigentlich nicht. Dementsprechend ist da jetzt ein Austausch von RNA und DNA, die ja auch unterschiedlich sind, in ihren Basen nicht möglich.
Also brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir jetzt auf einmal alle unsere Nachkommen drittes Bein haben, weil das in unser Erbgut eingebaut ist. Keine Gefahr.
Also nach aktuellem Stand der Wissenschaft keine Gefahr. So würde ich es jetzt mal sagen.
Wunderbar.
Kommen wir mal zu Nebenwirkungen, die wirklich aufgetreten sind. Faciales Paresen wurden beobachtet. Was kannst du uns dazu sagen?
Da habe ich wirklich lange recherchiert und da habe ich einen Artikel gefunden, der in unserem deutschen Ärzteblatt oder der Ärztezeitung, wie heißt sie noch gleich, die wir immer geschickt bekommen. Ärzteblatt, danke, ja. Genau, die da wirklich gesagt haben, dass es keinen kausalen Zusammenhang gab und dass da auch die FDA keinen kausalen Zusammenhang gesehen hat zwischen diesen faciales Paresen und den Impfungen.
Normale Wahrscheinlichkeiten im Prinzip.
Richtig, im Endeffekt schon, ja.
Das ist ja sowieso was, was man sagen muss, was auch für alle Studien gilt und auch jetzt immer, wenn mal durch die Presse geistert, dass irgendjemand nach der Impfung verstorben sei. Das kann ja genauso gut nichts mit der Impfung zu tun haben, sondern einfach die normale Wahrscheinlichkeit, einfach jetzt zu versterben oder einen Schlaganfall zu bekommen oder einen Herzinfarkt oder einen Lungenembolie oder sonst was. Also diese Risiken müssen immer rausgerechnet werden. Ne? Also das ist was, was mir grundsätzlich wichtig ist und was ich in diesen Impfgegner-Diskussionen immer so ein bisschen vermisse. Normale Alltagsrisiken sozusagen.
Was ist denn mit den Verstorbenen in der Studie?
Das hattet ihr ja auch schon mal in eurem Podcast im Dezember lang und breit erzählt. Und zwar gab es natürlich auch Patienten, die bei so einer großen Studiengruppe verstorben sind. Allerdings waren das vorwiegend Patienten, die einfach ohne Kausalzusammenhang nach der Impfung verstorben sind. Das waren 2 in der Gruppe der Geimpften und 4 in der Gruppe der Nicht-Geimpften in dieser Studie, die ihr auch schon mal vorgestellt habt.
Okay, also für die faciales Parese kein Hinweis. Das nächste Problem, was ich jetzt akut seit der Impfung habe, ist, dass ich ja immer ganz viel vergesse. Ich kann mich ja kaum daran erinnern, ob ich morgen Dienst habe oder nicht. Da wird jetzt ja postuliert, dass das vielleicht daran liegen könnte, der mRNA-Impfstoff Alzheimer fördert. Gibt es dafür irgendwelche wirklich haltbare wissenschaftliche Evidenz oder muss ich das leider mit meinem üblichen altersbedingten Verschleiß erklären?
Ich glaube leider letzteres.
Muss man sagen, wir reden Johannes seit 2,5 Wochen erfolgreich ein, also seit der Impfung, er hätte Urlaub. Er gefährdet keine Patienten.
Diese Alzheimer-Diskussion hatte ich noch gar nicht, als ich den Artikel das erste Mal aufgesetzt habe auf dem Schirm. Das hat irgendwie bei Twitter im Endeffekt einer von den Usern mir rübergespielt. Und da ist die Annahme, dass das Aluminium in der Impfung Alzheimer auslösen würde. Jetzt enthält diese Impfung aber gar kein Aluminium. Dementsprechend würde ich sagen, ist dieses Argument auch nicht haltbar.
Also zumindest die Kausalkette macht gar keinen Sinn und alles andere. Wir wissen ja, Alzheimer ist ja wirklich eine degenerative Erkrankung, die über Jahre entsteht. Wie soll man denn jetzt sagen, dass Alzheimer durch diese Impfung verursacht ist, wenn man ja logischerweise noch gar keine Langzeitdaten haben kann? Und das ist ja auch einer der Hauptkritikpunkte von vielen Impfgegnern, die sagen, ja, das ist gar nicht richtig untersucht. Und die Studienzulassung war so schnell, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wie kann es denn sein, dass eine Impfung in der Europäischen Union so schnell zugelassen werden konnte?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Man lernt immer eigentlich, dass man bei Medikamenten und auch bei Impfungen ewig braucht, bis die zugelassen werden, bis das alles funktioniert. Und da gibt es einfach bei dieser Impfung, was ihr auch schon mal angesprochen habt, unterschiedliche wichtige Komponenten, die dazu geführt haben, dass wir einfach eine viel schnellere Zulassung haben konnten. Zum einen wurden einfach Schritte nicht immer nacheinander gemacht, sondern parallel dazu. Ja, also es wurden aber keine Phasen übergangen oder irgendwie einfach ausgelassen, sondern es wurden wirklich alle Phasen der normalen Zulassung auch so gemacht, wie sie sein sollten. Und zudem war es eben so, dass wir das sogenannte Rolling Review Verfahren verwendet haben bei dieser Impfzulassung jetzt. Und Rolling Review bedeutet eigentlich, dass es eine fortlaufende Überprüfung, das wäre jetzt die Übersetzung, gibt, wo alle Daten, die so aktuell zur Verfügung stehen, von den Pharmaunternehmen dann schon überprüft werden können. Also dass es nicht sozusagen am Ende ist, sondern einfach dann, sobald die Daten da sind, die schon überprüft werden konnten. Und das hat einfach auch nochmal Zeit gespart. Und natürlich viel Geld, was da reingeflossen ist. Man konnte zusätzlich auch noch Impfstoff in großer Menge schon von vornherein einfach produzieren, obwohl man noch nicht wusste, ob die Impfstoffe wirklich zugelassen werden, einfach weil man die gewisse Gefahr nicht hatte, dass man damit einen Riesenverlust eingeht als Pharmaunternehmen. Und zusätzlich hat man auch noch vorhandenes Wissen schon über das Spike-Protein und über Coronaviren verwendet, weil es ja auch schon Forschung gab zu MERS-CoV-Viren und dementsprechend hat man auch das Wissen da einfach neu angesetzt und hat es versucht so umzusetzen. Und es hat ja auch zum Glück geklappt.
Also man musste gar nicht bei Null anfangen und ich habe letztens auch einen ganz tollen Beitrag über BioNTech-Impfstoffe gehört und Krankheitsentwicklung und mRNA, was die da machen und an Multiple Sklerose forschen und was weiß ich. Daraufhin habe ich gleich mal ein paar Aktien gekauft, das soll jetzt keine Werbung sein, aber es hat mich sowas von überzeugt, ich fand es total geil. Also das ist alles nicht neu, sondern es ist wirklich, wirklich fundiert.
Wie ist denn das mit dem Impfen von Schwangeren?
Oh ja.
Ja, im Endeffekt ist es so, Schwangere und Stillende und Kinder werden ja in Zulassungen immer so ein bisschen hinten angestellt, weil das eben vulnerable Gruppen sind und man natürlich keine Untersuchungen an vulnerablen Gruppen irgendwie vornimmt. Dementsprechend sind die Impfstoffe primär jetzt momentan noch nicht dazu zugelassen. Es gibt aber schon einige durchaus auch valide Stimmen, die sagen, dass es offensichtlich kein Problem geben sollte. Jetzt ist das aber keine Empfehlung, die ich machen kann, weil da einfach auch von der STIKO noch keine Empfehlung vorliegt. Aber prinzipiell ist in den USA schon von der FDA auch überlegt worden, ob man Schwangeren nicht trotzdem das Angebot macht, sich impfen zu lassen.
Kann ich nur so ein bisschen was zu beitragen? Also der Impfstoff ist zwar nicht für Schwangere offiziell freigegeben, aber selbst das RKI sagt in dem Fall, dass Schwangere, wenn sie in einem hohen Risikobereich sind, aus welchen Gründen auch immer, den Impfstoff erhalten dürfen, wenn sie sich selbst dafür entscheiden. Und genau. Gleichzeitig aus den USA weiß ich, dass sich da einige Ärztinnen impfen lassen haben, dass die zumindest, soweit man das nachvollziehen kann, auf Twitter keine Probleme hatten. Meine Frau ist schwanger. Als Unfallchirurgin wurde ihr der Impfstoff angeboten. Wir haben das hier ausführlich diskutiert und auch gelesen. Die Amerikaner stellen es frei, die Engländer sind eher zurückhaltend. Also das NHS, was die Impfung angeht bei Ärztinnen. Und man soll ja ehrlich bleiben, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, okay, Schwangerschaft ist schon weit fortgeschritten. Warum soll man das Risiko jetzt eingehen, was sicherlich klein ist, aber wenn man sich einfach auch nach der Schwangerschaft impfen lassen kann. Aber ich schätze auch nach allem, was ich gelesen habe, das echte Risiko als sehr, sehr gering ein für das Kind.
Sehe ich auch so. Aber ich bin kein Virologe und ich arbeite nicht für die STIKO oder fürs Paul-Ehrlich-Institut.
Im Endeffekt ist man dann ja selbst als Arzt, als werdender Vater und Partner doch wieder Internetrecherche, vielleicht ein bisschen geübter da drinne als der ein oder andere, aber am Ende ist es Internetrecherche.
So sieht's aus. Das stimmt wohl, ja. Ja. Ich fand, das war ein sehr schönes Schlusswort zu dem Thema. Oder haben wir noch was ganz Essentielles jetzt vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Also ich hoffe.
Ja, wer von euch das alles nochmal nachlesen möchte, Dana hat das auch großartig aufgeschrieben, das ist auf unserer Homepage, also falls ihr es noch nicht gelesen habt, schaut da rein. Eine Sache zur Impfung möchte ich auch noch kurz loswerden, da glaube ich, da spreche ich auch für Johannes, Dana, ich glaube auch Ines und wahrscheinlich auch Timo, Jan und Sebastian, die uns helfen. Ich verstehe diese Diskussion um den AstraZeneca-Impfstoff nur teilweise, weil okay, er hat wahrscheinlich nicht die Schutzwirkung, die der BioNTech-Pfizer-Impfstoff hat. Das muss man fairerweise sagen. Aber er ist nun mal jetzt gerade verfügbar. Und bevor ich gar keine Impfung nehme oder einen, ob jetzt 60, 70 oder nach gewisser Zeit vielleicht doch 86-prozentigen Schutz, da wird ja noch so ein bisschen drüber gestritten, dann nehme ich doch lieber den 60-prozentigen Schutz und lass mich irgendwann nochmal nachimpfen. Ich wette, also nicht wette, aber ich kann mir sowieso gut vorstellen, dass wir uns in einem Jahr nochmal impfen lassen müssen und dass das so was Ähnliches wird wie die Grippeimpfung.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt
auch. Dass man sich da regelmäßig gegen impfen lassen muss, aber wir sind keine Virologen, das wissen wir nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie ernsthaft auch medizinisches Personal den AstraZeneca-Impfstoff ablehnen kann, nur weil der Schutz geringer ist. Also,
Also für mich eine völlig unverständliche Diskussion, die mich böse macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind hier in einem Land, wo wirklich, ich denke, viel getan wird. Ich will nicht sagen alles, aber es wird viel getan dafür, um wirklich breiten Teilen der Bevölkerung eine Impfung zu ermöglichen. Mhm. Und natürlich kann man darüber streiten, dass es vielleicht unfair ist, dass manche den kriegen und manche den. Aber so ist es halt nun mal. Das Leben war schon immer unfair. Und besser einen Impfstoff als gar keinen Impfstoff. Und besser ein bisschen Impfreaktion als Covid. Das ist auf jeden Fall sicher.
Genau. Gut, jetzt wollen wir euch auch nicht weiter mit, ist ja schon fast Politik, ist ja fast gar nicht mehr Medizin, aber mit den Impfthemen langweilen.